Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jetzt kommen wir zu Musik für einen Gast, zu einem, der 20 alte Sprachen kennt und weiß, wie man in Hieroglyphen und Keilschriften Briefe schreibt. Der Altertums- und Religionswissenschaftler, Kulturhistoriker und Basler Stadtführer Mike Stoll. Warum er dem Teufel auf der Spur ist, Rockmusik liebt und wie er mit Latein von der Legasthenie geheilt wurde, darüber spricht er mit Brigitte Hering.
Mike Stoll, man sagt, Sie können 20 tote Sprachen. Wie haben denn die alten Ägypter guten Tag gesagt?
Das haben die so wahrscheinlich gar nicht gesagt. Und das Problem ist ja eben mit den 20 toten Sprachen, dass die kein Mensch mehr spricht. Und somit könnte ich eigentlich sagen, was ich will. Und kein Mensch könnte das überprüfen, ob das auch wirklich stimmt. Und wenn man von 20 toten Sprachen spricht oder in 20 toten Sprachen sprechen will, dann muss man auch gleich sagen, das kann man so eigentlich nicht. Das, was wir sprechen oder sogenannt zu sprechen pflegen, das ist ein Konstrukt. Sprich, wenn ich altägyptisch spreche, heißt das noch lange nicht, dass mich ein alter Ägypter, eine wieder auferstandene Mumie, dann auch wirklich verstehen würde.
Aber die anderen Experten würden sie verstehen und die
ja,
könnten...
Ja, das ist so Konsens unter den Gelehrten, dass man da in diesem Konstrukt sich verständigen kann, damit jeder weiß, von was man spricht. Gibt es das? Und das ist sein Champollion gewachsen. Der hat das quasi vorgegeben und wir sind immer noch in diesem Fahrwasser. Und erst die modernere Sprachwissenschaft versucht da eine gewisse Authentizität reinzubringen. Das heißt, man rekonstruiert, wie es etwa getönt haben könnte, aber auch das ist, wie schon gesagt, Annahme. Wir wissen es einfach nicht genau.
Tote Sprache, das bedeutet, die Sprache wurde früher gesprochen, jetzt ist sie ausgestorben. Wie kann es passieren, dass eine Sprache ausstirbt?
Ja, indem halt die Kultur sich ändert oder die Kultur ausstirbt, in der diese Sprache eben gepflegt wurde. Aussterben ist vielleicht etwas hart gesagt, weil es verschwinden ja nicht einfach ganze Kulturen per sofort, sondern da gibt es immer Verschiebungen und Überlagerungen und so ist auch das Altägyptische als Sprache nicht wirklich ausgestorben, sondern lebt eigentlich in der Liturgie der koptischen Kirche fort. Also die Kopten, die sprechen, wenn man so will, eine späteste Form des Altägyptischen. Das heißt, Kleopatra könnte wahrscheinlich die Kopten durchaus noch verstehen, wenn sie sich ein wenig Mühe gibt.
Wie findet man denn solche Sprachen? Sie haben jetzt gesagt, zum Teil in Liturgien, also gerade das Altägyptisch. Andere Sprachen existieren nicht weiter in religiösen Riten. Wie findet man Sprachen, die nicht mehr gesprochen werden? Und wie kann man sie denn entziffern und übersetzen in heutige Sprachen?
Also finden tun das eigentlich die Archäologen, zum Beispiel bei Ausgrabungen finden die irgendwelche Tontafeln, Mauerwerk mit Hieroglyphen drauf, Papyri mit Kursivschriften. Die werden also entdeckt, ausgegraben und werden dann jeweils den Schriftexperten vorgelegt und die haben dann das große Vergnügen, das Ganze zu entziffern. Ist es eine Schrift, die man bereits kennt, ist das in der Regel kein Problem. Es sei denn, der Schreiber hat eine Sauklaue, das gibt es auch immer wieder, da muss man sich auch zuerst mal reinfühlen. So ähnlich wie bei uns Leute schön oder eben weniger schön schreiben, das gab es auch schon früher. Dann ist das Ganze relativ einfach zu machen, wenn es dann eine Schrift ist, die man eben nicht lesen kann. Also zum Beispiel die berühmte Inschrift vom Diskurs von Festos, diese Scheibe mit diesen kretischen Hieroglyphen drauf, dann kann man spekulieren, aber wirklich einen gescheiten Ansatz haben wir dann auch nicht. Und somit spricht auch niemand diese Sprache, die sich hinter dieser Schrift verbirgt. Also wir wissen da gar nichts.
Also es kann sein, dass man Zeichen hat, weiß, dass da etwas steht, aber man hat keine Ahnung, ja, ob das eine Einkaufsliste oder ein religiöser Text ist.
Ja, also Einkaufslisten, die kann man schon noch irgendwo erkennen, weil es ist Stereotyp immer wieder dasselbe. Das heißt, man hat eine Maßangabe, wie viel von etwas, das erkennt man dann vielleicht schon noch optisch. Aber wenn man ehrlich ist, wird man nicht viel mehr aussagen können, außer dass es wahrscheinlich Schrift ist.
Jetzt, wir haben vorhin gesagt, Sie kennen ungefähr 20 solche Sprachen. Was sind das für Sprachen?
Also bei mir ist der Schwerpunkt natürlich im Vorderen Orient. Das sind ägyptische semitische und indoeuropäische Sprachen, einfach die im Orient gesprochen worden sind, also klassisch die alten Hieroglyphen, die Keilschrift, Hebräisch, Syrisch oder Hethitisch, das sind so Sprachexponenten, die im Vorderen Orient in der Geschichte irgendwann zu einem Zeitpunkt mitmischen, und das hat mich einfach schon immer fasziniert, weil meine Karriere als Archäologe, die ist im Sand verlaufen, buchstäblich, das heißt, ich habe da kein Talent oder hat mich vielleicht auch nicht so interessiert, dass ich mich da voll reingekniet habe, aber dann eben die Schriften und Sprachen, die diese Kulturen hinterlassen haben, das war schon eigentlich schon im Gymnasium für mich immer faszinierend, etwas über die Kultur zu verstehen aus der Hand der Kultur selbst, weil Archäologen, die interpretieren ja nur, was sie sehen. Aber wenn man die Schriften liest, dann kann man wirklich eintauchen in die Kultur selbst, weil die spricht dann direkt zu uns.
Und wie lernt man solche Schriftsysteme, die nicht die eigenen sind? Wie lernt man so viele verschiedene Hieroglyphen, Keilschriften, Runen etc.?
Ja, so wie man jede Schrift und jede Sprache lernt. Also man muss einfach Wörter lernen, man muss die Schriftzeichen lernen. Und wenn man das Ganze aus großem Interesse tut, dann fällt das einem auch leicht. Also, und hat man ein gewisses Repertoire, gerade an Sprachen drauf, also semitische Sprachen, die sind sehr ähnlich. Da hat man sehr schnell begriffen, wie das geht. Und dann kann es sein, dass man innerhalb von 2 Wochen die Grammatik einer neuen Sprache lernt. Also das ist dann nicht etwas total Neues. Und da gibt es eine gewisse Erfahrung. Eine gewisse Routine, und das tönt dann immer so, oh, 20 Sprachen, aber wenn man ehrlich ist, würde ich da nicht mal von Sprachen reden, sondern das ist so Dialektalvariante X, Y und Z, die funktioniert so ähnlich wie die Sprache, die ich damals gelernt habe, das lehnt immer wieder an. Das ist nicht in dem völlig etwas Neues.
Aber Sie lernen das ja verstehen, entziffern, Sie sagen, es ist ein Konstrukt, Sie wissen nicht, wie man es gesprochen hat, könnten Sie jetzt trotzdem etwas schreiben?
Das könnte man. Also vorausgesetzt, der Ägypter kann meine Handschrift dann erkennen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Hieroglyphen etwas aufschreibe, wäre es theoretisch möglich, dass ein alter Ägypter das auch wirklich lesen kann, sofern der lesen und schreiben konnte. Mhm. Weil das war ja auch nur eine ganz kleine Gruppe innerhalb der Bevölkerung, die lesen und schreiben konnte. Und das ist somit nicht gleich gegeben, dass jeder Ägypter das verstände. Aber wäre möglich.
Also Sie könnten auch einen Brief zum Beispiel in der Sprache Jesu schreiben, im Aramäischen?
Also einen Brief schreiben in Aramäisch auf jeden Fall. Ob dann das wirklich klassisches Aramäisch war, das Jesus gesprochen hat, wage ich dann wiederum zu bezweifeln, weil ich bin nicht so zeitlich fixiert, sondern mich interessiert die Sprache durch die Jahrhunderte hindurch. Also weniger jetzt genau die Epoche, wo Jesus Christus gelebt hat. Das ist bei mir nicht so zentral, wie hat sich die Sprache durch die Zeit hindurch entwickelt. Aber wäre rein theoretisch möglich. Also wenn ich mir Mühe gebe, wäre das sicher machbar.
Nun kommen wir von den toten Sprachen zu einem leider auch toten Sänger, nämlich schon zu Ihrem ersten Musikwunsch. Der Sänger singt in einer lebenden und rege benutzten Sprache. Johnny Cash, er ist hier in der Sendung ein Dauerbrenner, zumindest bei meinen Gästen. Und Ihr Wunsch ist der 1956 geschriebene Song »I Walk the Line«.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line. As sure as night
night is dark and day is light. I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. Got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. On this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Mike Stoll, Ihren Musikwünschen nach sind Sie ein großer Rockfan, so viel kann ich schon verraten. Es erwarten uns nämlich nachher zweimal AC/DC. Wie passt denn da die Country-Legende Johnny Cash hinein?
Also der passt eigentlich sehr gut herein, weil er gibt so das Fundament, wo ich aufgebaut habe. Es ist eigentlich die Musik, die mein Vater und meine Mutter gehört haben. Und ich habe das einfach noch im Ohr als kleines Kind. Wir sind sehr viel gereist, waren sehr viel unterwegs, auch im Auto. Und dann lief meistens eben Country Music und natürlich Johnny Cash war einer der beliebtesten. Der war immer mit dabei und das habe ich einfach irgendwie seit Kindheit im Ohr. Und das hat mich so auch geprägt. Und also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin Country-Fan, aber ich finde es einfach gut. Ich höre es gern. Es beruhigt mich irgendwie.
Jetzt der älteste Song, eben I Walk the Line, den wir gerade gehört haben, ist etwas über 50 Jahre alt. Ihre Forschungsgebiete allerdings gleich immer mehrere tausend Jahre. Sie sind nämlich Altertums- und Religionswissenschaftler und eben Philologe der ganz alten Sprachen. War das Altertum denn schon in der Schule von Ihnen ein Interessensgebiet?
Ja, das war sehr früh ein gewaltiges Interessengebiet. Also es hat eigentlich schon angefangen im Kindergarten. Nicht, dass ich jetzt da im Sandkasten Ausgrabungen gemacht hätte, aber meine Mutter hat mir das gesagt, ich war immer ganz spitz auf Geschichten. Ich hörte sehr gern zu, wenn jemand irgendetwas erzählte und da waren Märchen, Sagen, für mich immer das Größte, vor allem dann die griechischen Sagen, als ich da ein wenig älter war. Das heißt, im Kindergarten habe ich sie auch schon gehört, aber da habe ich nicht immer alles verstanden, weil da geht's ja doch Sex und Crime, alles Wüste ist da auch mit einem, das versteht man vielleicht nicht so, aber das Interesse war schon immer da. Und als ich dann aus der Ostschweiz nach Basel zog mit meinen Eltern, musste ich mich für das Progymnasium entscheiden, was für einen Typus ich da belegen wollte, weil da gab es verschiedene Schultypen und da war zur Diskussion eben Latein. Und das hat mich schon immer fasziniert, vor allem aus Asterix und Obelix wusste ich natürlich, dass die alten Römer da Latein gesprochen haben. Und weil mein Vater immer so derart schlecht war in Latein, wollte ich das unbedingt tun. War damals aber nicht ganz so einfach, dass ich das tun durfte, weil ich war eigentlich in der Primarschule ein Schwerstlegastheniker und die haben da nur die Hände verworfen, als sie gehört haben, das Kind möchte Latein lernen und ich musste mich da wirklich durchsetzen, dass das erlaubt wurde. Aber meine Mutter hat auch immer gesagt, wenn das Kind das wirklich will, dann sollte man es tun lassen, weil das ist das beste Ticket, etwas zu lernen, wenn der Wille wirklich da ist, etwas zu tun. Und ich habe es dann auch wirklich gelernt und zwar sehr, sehr gut. Ich war da immer ganz oben auf mit den Noten. Und das hat mir dann auch geholfen, meine Legasthenie zumindest teilweise zu überwinden, weil ich zum ersten Mal verstanden habe, wie eine Sprache funktioniert. Und das ist bei mir noch heute so, wenn ich eine Sprache lerne, auch eben eine tote, dann lerne ich eben nicht sprechen. Mein Englisch und Französisch ist hundsmiserabel, obwohl ich das auf universitärem Niveau sicher gelernt habe. Aber das versteht man nicht. Weil Sprechen ist für mich etwas anderes als Lesen oder Schreiben. Das heißt, in meinem Geist, wenn ich eine alte Sprache vor mir habe, dann sehe ich nur die Struktur, wie die Sprache aufgebaut ist. Es interessiert mich gar nicht, wie die tönt oder getönt haben könnte. Und das habe ich mit dem Latein gelernt, dass eine Sprache immer eine gewisse Struktur hat, dass es nicht unendlich viele Möglichkeiten gibt, wie man eine Aussage in einen Satz packen kann. Das heißt, es gibt Regeln und jede Sprachfamilie hat solche Regeln, und hat man die einmal erkannt, dann weiß man, wie die Sprachen funktionieren, und das hat mir auch sehr geholfen, da meine Legasthenie zu überbrücken.
Das ist jetzt ein interessanter Ansatz, den man so wahrscheinlich in der Sprachtherapie noch nicht berücksichtigt hat. Sie würden also sagen, das Lernen einer nicht mehr gesprochenen Sprache kann helfen.
Also mir hat es auf jeden Fall geholfen. Ich weiß nicht, was genau ich für eine Legasthenie hatte. Also ich habe heute noch zum Beispiel Schwierigkeiten, wenn es da hethitische Großkönige sind mit Namen, die Schuppililuljuma heißen. Da muss ich mich auch extrem anstrengen, dass ich da nicht über den Namen stolpere. Aber fürs Verständnis von Grammatik, dass eben ein Partizip Präsens nicht mit T endet, sondern mit D, also lesend, dass das immer dieselbe D-Endung ist und eben nicht auf T endet, das habe ich dann schon gelernt, und so sind meine Diktatarbeiten dann auch immer wie besser geworden in dieser Zeit.
Später sind Sie nach Basel gekommen, haben Sie erzählt, und haben in Basel an der Universität Altertumswissenschaft studiert und eben
Alte Sprachen,
genau. Da muss es auch Lehrer geben, die sowas lehren.
Ja, das hat's gegeben. Man muss sie allerdings dann suchen. In Basel gibt's einen Teillehrer für Ägyptisch und die semitischen Sprachen, aber dann zum vorderasiatischen Altorientalisten muss ich dann auch nach Bern reisen, um dort eben Akkadisch, so die Keilschrift der Semiten, und Sumerisch zu lernen. Das wurde damals in Bern unterrichtet. Und so kommt man auch ein wenig rum, und das hat mir nichts geschadet. Also man lernt dann auch unterschiedliche Leute kennen, unterschiedliche Schulen und vor allem auch unterschiedliche Denkweisen, wie eben solche Sprachen funktionieren. Und da hat man Sachen gehört, die einen sofort begeistert haben. Auf der anderen Seite musste ich mir auch da Dinge anhören oder Bücher lesen, die mich überhaupt nicht interessiert haben im Moment. Aber im Nachhinein hat das immer was gebracht, etwas Neues zu lernen.
Also den Studiengang Alte Sprachen gibt es so nicht, das mussten Sie sich zusammenstoppeln.
Den habe ich mir so zusammengestellt, also ich bin da einfach mehr oder weniger den Lehrern nachgereist, also überall dort, wo es wieder mal einen Sprachkurs gab, in einer dieser Sprachen, die mich interessiert, dort ist man einfach hingefahren. Also man ist generell eher mobil, wenn man sich mit dem Altertum beschäftigt, weil es ist meist nicht so, dass an einer Uni alle Schwerpunkte unterrichtet werden, die einen interessieren.
Jetzt kommen wir schon wieder zur Musik. Dieses Mal eine Sprache, die man vielleicht auch nicht auf Anhieb versteht. Es ist nämlich Bayerisch. Und es kommt einem ebenfalls etwas wie Altertumsforschung vor, wenn wir dieses Lied aus den frühen 80ern jetzt ausgraben und uns wieder anhören. Ist das ein bisschen Forschung in der eigenen Geschichte, die wir jetzt betreiben?
Genau, das ist so das Erste, an was ich mich erinnern kann, was eigene Musik war. Also Johnny Cash, das war die Musik meiner Eltern. Und das, was jetzt kommt, das ist quasi meine erste Erinnerung an ein Stück, das ich auf einem uralten Tongerät hatte. So mit diesen großen Plastikscheiben war das noch aufgenommen. Und das habe ich aus dem Sperrgut gezogen. Da wurde eine Wohnung geräumt, wenn es mir recht ist, von meiner Tante. Und das Ding dann einfach da, und wir haben das einfach übernommen, und da war dieses Stück eben drauf.
Und dieses Stück, das ist von der Spider Murphy Gang, und es heißt Skandal im Sperrbezirk von 1981. Hören wir mal in dieses Stück Sperrgut rein.
Weil Rosi täglich konserviert. Und wenn dich deine Frau nicht liebt, wie gut, dass es die Rose gibt. Und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutten, sind die Füße platt. Skandal, Skandal im Sperrbezirk, Skandal, Skandal im Sperrbezirk, Skandal, Skandal um Rosi. Langweilen sich die Damen nur, weil jeder den die Sehnsucht so quält. Ganz einfach, großes Nummerbett. Und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutten, sich die Füße platt. Skandal, Skandal im Sperrbezirk, Skandal, Skandal im Sperrbezirk, Skandal, Skandal um
Skandal um Rosi. Nach diesem etwas unmoralischen Song, Mike Stoll, nun zu heiligeren Dingen. Sie sind auch Religionswissenschaftler, aber das ist nicht zu vergleichen mit der Theologie. Sie sind nicht Theologe.
Also ich habe bei den Theologen studiert, also das gehört schon irgendwo und irgendwie zusammen, aber ich sage dann immer etwas überspitzt, im Unterschied zu den Theologen muss ich das nicht unbedingt glauben, was ich da studiere. Also ich habe da eher eine gewisse Distanz dazu, das kann gut sein, das kann aber hier und da eben auch schlecht sein, weil das Verständnis von eines Glaubens, das ist natürlich immer eine ganz zentrale Rolle, wenn man versucht, eine Religion zu beschreiben. Also man ist dann immer ein wenig außen vor. Also man interviewt dann quasi die Gläubigen, ohne selbst da wirklich mit drin zu sein. Also es gibt da schon eine gewisse Distanz dazwischen.
Aber Sie haben nicht nur christliche Religion studiert, sondern auch andere Religionen. Und man kann ja nicht in jeder Religion zu Hause sein oder gläubig sein von allen Religionen.
Nein, eben, also das ist quasi dann das Resultat. Man studiert sie dann wie eben eine Sprache und bei mir war es dann einfach so, das war quasi etwas bös gesagt, das Abfallprodukt meiner Sprachstudien. Also wenn man alte Sprachen und Kulturen studiert, sind natürlich sehr viele der Texte, die sind religiös. Also da geht es um Mythen, Sagen, religiöse Rituale, Tempelordnungen etc. Also man hat dann automatisch immer mit Religion zu tun. Und ich war da einfach dann der Meinung, dass man ja das auch nicht einfach brach liegen lassen soll, sondern sich auch mit dem beschäftigen, was man da eigentlich liest. Dass man also nicht einfach nur schöne Übersetzungen zaubert, sondern vielleicht eben auch etwas einen Einblick bekommt, wie haben die damals eben gelebt, was haben die damals geglaubt, was steckt hinter diesen alten Mythen. Und wenn man das eben mal sammelt, dann entdeckt man sehr schnell, dass das Geschichten sind, die wir auch heute immer wieder hören oder lesen, das heißt, die sterben nicht einfach aus, sondern die werden quasi von Generation zu Generation weitergegeben. Und vieles in unserer christlichen Religion kann man eigentlich ohne weitere Probleme aus dem Orient oder dem alten Ägypten herleiten.
Welche sind Ihre Schwerpunkte in der Religionswissenschaft? Wo sind Sie da zu Hause?
Also da ist natürlich ganz klar eben vom Studienlehrgang gegeben, Schriftreligionen. Also ich brauche natürlich eine gewisse Schrift. Es sind nicht irgendwelche Schamanen, die mich fasziniert haben, sondern eben, ich sage jetzt mal, Hochreligionen, die über die Schrift verfügten und eben ihre religiösen Geschichten, Rituale aufgeschrieben haben. Weil so hat man natürlich eine Basis, worauf man aufbauen kann. Ich muss das also nicht im Geiste nachvollziehen, sondern ich kann es mit eigenen Augen sehen und quasi über die Zeit durch den Mund der Kultur selbst hören.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, bei Ihrem Schriftstudium haben Sie auch gemerkt, dass sehr viele Mythen der christlichen Religion tatsächlich aus vorderorientalischen Mythologien stammt.
Ja, das ist so. Also Beispiel die Sintflut-Geschichte. Wir dürfen ja nicht glauben, dass die Sintflut nur in der Bibel niedergeschrieben liegt, sondern da gibt's Texte, die sind etliche 100 bis 1000 Jahre älter als die Bibel und auch die erzählen uns von der Sintflut, zum Teil sehr naheliegend. Also zum Beispiel in Mesopotamien gibt's einen Sintflut-Bericht, der ganz ähnlich ist wie der biblische. Also wir müssen eigentlich sagen, die biblischen Autoren oder der biblische Autor, der hat einfach schlichtweg abgekupft. Der hat den Text gekannt, den älteren mesopotamischen, und hat dann das quasi eingearbeitet in seine biblische Fassung dieser Sintflut-Legende. Also zum Beispiel da das Experiment mit den Vögeln, die Noah aussendet, um festzustellen, wie viel Wasser noch auf der Erde liegt, die Taube und der Rabe, die er da gebraucht, um eben festzustellen, ist es jetzt schon trocken oder nicht. Diese beiden Vögel kommen mit der Schwalbe ebenfalls in den mesopotamischen Texten auch vor, und da ist natürlich klar, dass die Auswahl der Vögel nicht zweimal zufällig genau gleich lautet, sondern da ist es naheliegend, der hat den Text gekannt.
Religionen, eigentlich tradierte Texte auch. Neue Religionen übernehmen natürlich Texte aus alten Religionen, kann man das so salopp sagen?
Ja, also Religionen, ich sag's jetzt mal etwas überspitzt wieder, sind wie gute PR-Unternehmen. Was funktioniert, das behält man oder erweitert es im eigenen Sinne. Also man verdammt nicht einfach alles, sondern dort, wo man das Gefühl hat, das kommt an beim Volk oder bei den Gläubigen, diese Geschichten adaptiert man und wandelt sie dann, man kleidet sie einfach ins eigene religiöse Kleid.
Also wir sprechen jetzt von einer Zeit vor 2000 Jahren ungefähr.
Also die älteren religiösen Texte ist so zweites Jahrtausend, gerade im Bereich der Sintflutlegende. Allerdings darf man ja da nicht sagen, die wurden in dieser Zeit zum ersten Mal niedergeschrieben, die existierten bereits früher. Wir haben einfach archäologisch den Text erst aus dieser Zeit ergraben quasi. Der ist erst in dieser Fassung in unsere Hände geraten. Solche Geschichten, die tradiert man in der Regel über mehrere, wahrscheinlich 100 Jahre. Das sind also relativ alte Texte und ich würde jetzt mal sagen, diese Geschichten, gerade die Sintflut, die ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Überall dort, wo der Mensch halt am Wasser lebt, war er natürlich immer wieder mal mit Flut konfrontiert, sei es an einem Fluss oder an einem Meer. Und so sind die Geschichten zum Teil sehr ähnlich. Also Überschwemmung ist überall auf der Welt gleich, wenn es passiert. Aber es gibt dann eben auch diejenigen Regionen, die sich gegenseitig beeinflussen, gerade eben im Vorderen Orient. Da ist man eigentlich gut benachbart, man kennt, was der andere so glaubt und schreibt. Und offensichtlich übernimmt man da auch gerne mal eine Passage, wenn sie schön passt.
Ihre Leidenschaft in der Religionswissenschaft liegt also bei den schriftlichen Ursprüngen, sagen wir mal, von den Religionen, und Ihre große musikalische Leidenschaft, zu der kommen wir jetzt. Es ist die australische Band AC/DC. Ich hatte schon mal einen Archäologen als Gast hier und auch er war ein großer Rockfan. Auf den ersten Blick würde man das ja nicht vermuten. Hat das einen Zusammenhang? Alte, uralte Geschichte und Rockmusik?
Also ich denke, es ist wie ein Ausgleich, wenn man den ganzen Tag mit irgendwelchen alten, verstaubten Dingen zu tun hat und versucht, eine Kultur zu verstehen, dann braucht man vielleicht einen festen Stand in der Gegenwart. Und für mich war das ganz klar immer der Rock, der mich da immer wieder in die Realität zurückholte, weil man braucht einen gewissen, ich sage Ausgleich. Und der Ausgleich muss für einen Stubengelehrten wie mich jetzt quasi, der muss laut sein, das muss fetzig sein, da muss man raus. Das muss nach Party und Unterhaltung tönen.
Und sehr elektrisch, AC/DC, Wechselstrom, Gleichstrom oder Gleichstrom, Wechselstrom. Sie haben gesagt, in der Gegenwart, die Gegenwart ist auch schon etwas älter.
Ja, ich bin auch nicht mehr der Jüngste.
Der Song stammt nämlich von 1976 und heißt It's a Long Way to the Top.
Running on the
Ja, Mike Stoll, AC/DC, It's a Long Way to the Top. Es ist Ihre absolute Herzensband. Seit wann?
Das muss auch irgendwo im Progymnasium eingeschlagen sein. Ich kann mich nur noch erinnern, ich hatte da irgendeine mühselige Hausaufgabe, Strafaufgabe, das weiß ich nicht mehr. Ich musste irgendetwas seitenlang schreiben. Und das war so dermaßen öde, dass ich beschlossen habe, ich hole mir jetzt irgendeine Kassette, irgendetwas aus dem Supermarkt, um das Ganze etwas aufzulockern. Und da sprang mir Angus förmlich ins Gesicht. Also da auf dem Cover durch einen Fernsehapparat sprang durch die Scheibe und da habe ich mir gedacht, das tönt doch recht spannend. Und so hat das Ganze angefangen.
Also Sie wussten gar nicht, was Sie kaufen?
Nee. Keiner, es war ein völliger Blindkauf, hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass die damals schon gut berüchtigt waren auf dem Schulhof. War natürlich super cool, dass man da dann auch eine entsprechende Kassette schon hatte und das ist dann so gewachsen. Also ich habe dann nie mehr aufgehört, die zu sammeln.
Man hat der Musik der australischen Rocker auch immer mal wieder nachgesagt, sie sei des Teufels, sie ist wirklich so, die frühe Rockmusik sowieso stand immer ein bisschen in einem Verdacht des Satanismus. Ist das einer der Gründe, warum sie Ihnen so gut gefällt? Weil der Teufel spielt ja auch eine Rolle in Ihren Forschungen.
Nein, ganz so sicher nicht, aber vielleicht eben der Moment der Rebellion, der natürlich in dieser Rockmusik immer wieder, also nicht nur von AC/DC, sondern generell ist Rock immer auch ein wenig Auflehnung gegen eine Gesellschaft oder gegen eine feste Struktur. Und das ist natürlich dann wiederum ganz typisch das mythische Motiv vom Sturz Satans, der sich eben auch auflehnt und sich nicht mit der gottgesetzten Ordnung zufrieden geben kann und eigentlich irgendwo auch die Gestalt eines tragischen Helden einnimmt. Wenn man diese Geschichte da verfolgt, in der moderneren Literatur zum Beispiel, wird sie immer wieder aufgegriffen und da bekommt der Teufel noch ganz andere Aspekte und Farben. Er ist einfach nicht einfach nur der Böse, sondern derjenige, der versucht, vielleicht etwas Neues oder Eigenes zu machen, auch wenn das vielleicht gegen irgendwelche Gesetze verstößt. Mhm.
Der Teufel ist, wie gesagt, auch Interesse von Ihnen, ein Forschungsinteresse. Sie haben ein Buchprojekt, haben Sie erzählt.
Ich arbeite eigentlich seit Ende meines Studiums. Ursprünglich war es mal als Doktorarbeit geplant. Ob ich den Doktor noch mache, weiß ich nicht. Das lasse ich mal offen, aber auf jeden Fall möchte ich dieses Buch noch rausgeben. Die Genealogie des Teufels, eben eine religionshistorische Untersuchung zur Gestalt Satans, wie der eben in die Bibel kommt. Weil wenn man von einer monotheistischen Religion ausgeht, mit einem allein allmächtigen Gott, dann passt natürlich die Gestalt des Teufels als Gegenspieler zu Gott wenig gut dazu. Das heißt, wir können zeigen, dass diese Gestalt eigentlich in die Bibel reingelegt wird von außen und dass die Gestalt Satan sich innerhalb der Bibel entwickelt, also so ähnlich wie sich Gott entwickelt sich dann eben auch der Teufel. Und das ist Teil meiner Untersuchung.
Sie haben gesagt, in eine monotheistische Religion passt der Teufel nicht. Warum?
Der Teufel als Gegenspieler eines allmächtigen und bei uns eben guten Gottes, der passt insofern nicht rein, weil sonst ist Gott ja nicht allmächtig, wenn er dann einen Gegenspieler hat, der Gott immer wieder in Verlegenheit bringt. Also man müsste man von einem Dualismus sprechen und das ist wiederum ganz klar gesagt, sei es ja eben nicht das Christentum. Also da spielt Gut und Böse eine Rolle, aber es ist immer klar, dass das Gute quasi am Schluss obsiegt.
Und wenn ich die Geschichte richtig in Erinnerung habe, dann kommt der Teufel auch eigentlich vom Guten her.
Ja, also wenn ich jetzt die Geschichte nacherzählen müsste, können wir festhalten, dass ursprünglich der Satan nicht eine fixe Figur war, sondern es war ein Engel, sage ich mal, und der hieß auch nicht Satan, sondern der hatte quasi das Amt des Satans inne. Das heißt, er reiste im Auftrag Gottes über die Erde und schaute, ob eben die Menschen die göttlichen Gebote einhalten oder eben nicht. Er tritt dann immer wieder quasi als Ankläger auch auf, wenn er sagt, ja, der und der, der war offensichtlich nicht so brav. Oder eben, er stellt fest, es gibt Leute, die waren sehr, sehr fromm und gottesfürchtig, so zum Beispiel dann eben in der Hiob-Erzählung. Hiob wird als Paradebeispiel des gutgläubigen Menschen dargestellt und Gott und dieser Engel Satan, die ereifern sich dann darüber, ob dieser Hiob vom rechten Weg abzubringen sei oder nicht. Gott sagt nein, der hält mir die Treue und der Satan, der sagt dann, das wollen wir mal sehen.
Also der arme Hiob, ein Opfer eigentlich dieses Widerstreits.
Genau.
Das Buch ist im Entstehen.
Ja.
Und haben Sie schon ungefähr Plan, wann es erscheinen könnte?
Das werde ich immer wieder gefragt. Und immer, wenn ich sage, ja, das dauert noch ein halbes Jahr oder ein Jahr, dann merke ich, dass ich nicht vorankomme. Zum einen, weil die Texte und die Belege dermaßen zunehmen. Je länger man sich mit dieser Materie beschäftigt, umso intensiver wird's. Und irgendwie finde ich vielleicht da nicht unbedingt ein sinnvolles Ende bei mir selbst. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich nicht in der Lage, mir den Luxus zu gönnen, da ein Gelehrtendasein zu leisten. Das heißt, ich muss nebenbei auch noch arbeiten und das kostet auch entsprechend Zeit. Das heißt, ich bin vielleicht nicht unbedingt der Musterstudierte, wie man sich den gerne vorstellt, sondern ich muss auch schauen, dass ich irgendwo meine Brötchen verdiene.
Das gibt's ja heute sowieso eigentlich nicht mehr, der private Stubengelehrte, wie wir den uns gerne vorstellen. Der nächste Musikwunsch ist passend zur Jahreszeit. Vielleicht können Sie ihn uns gleich selber ansagen.
Das ist ein Musikwunsch, den ich in meiner, ja, sagen wir mal, eher in meinen Krisenjahren häufig gehört habe. November Rain. Die Stimmung jetzt natürlich sehr passend. Damals war es aber nicht die Stimmung draußen, die mich betraf, sondern die Stimmung im Innern, Beziehungskrisen und Sinn und Unsinn eines Studiums, wohin soll das Ganze gehen, hat mich sehr intensiv beschäftigt und da ist von Guns N' Roses dieses Stück eben sehr passend. Thank you.
November Rain, Mike Stoll, ein Lied aus Ihren Krisenzeiten, wie Sie gesagt haben. Heute sind Sie glücklich verheiratet und Ihre Frau ist auch Altertumswissenschaftlerin?
Ja, zwangsläufig. Man lernt sich ja irgendwo auch kennen. Und wenn man einen großen Teil seines Lebens an der Uni sitzt, dann schaut man eben nicht nur in die Texte, sondern dann schaut man mal auf seine Mitstudentinnen. Und so haben wir uns auch an der Uni kennengelernt.
Und ist das heute auch bei Ihnen zu Hause? Unterhalten Sie sich auch fachlich, wissenschaftlich? Können Sie sich da gegenseitig auch weiterhelfen?
Natürlich, also da ist immer wieder mal eine Diskussion, auch meistens weniger Diskussion, meistens streiten wir, weil wir eben unterschiedlicher Meinung sind, aber ich glaube, das gehört ganz einfach dazu, wenn man eine ähnliche Ausbildung hat. Was sich liebt, das neckt sich, und das ist natürlich dann auch bei ehelichen Diskussionen über irgendein Thema des Faches durchaus Usus, dass wir das...
Sie sind viel beschäftigt. Sie haben vorhin gesagt, das Buch schreiben, das wäre eigentlich eine Herzensangelegenheit von Ihnen, aber Sie müssen ja auch Geld verdienen. Und über Ihre berufliche, über Ihre aktuelle berufliche Tätigkeit haben wir noch gar nicht gesprochen. Sie sind in Basel, in der Stadt, bekannt als Stadthistoriker, Kulturhistoriker. Sie halten Vorträge, Sie organisieren Führungen durch die Altstadt zu ganz unterschiedlichen Themen. Wie sind Sie denn von den alten Sprachen und von der Religionswissenschaft bei der Basler Geschichte gelandet?
Ja, das war auch ein, eigentlich ist es Zufall. Ich habe da während der Tutanchamun-Ausstellung im Antiken Museum Basel gearbeitet, als Bibliothekarius, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Mädchen für alles. Und im Rahmen dieser Ausstellung habe ich einen Mann kennengelernt, Christian Rieder. Der hat mich da angehauen, er braucht für seine Produkte jemanden, der da zu Tutanchamun einen Vortrag hält bei einem Frühstück, die Leute einstimmt dann auf die Ausstellung quasi, die sie dann sehen können. Also zuerst gab es da Frühstück mit Vortrag und dann ging man in die Ausstellung, die habe ich dann auch geführt. Und so lernte ich da den Initiator quasi von Visit Basel kennen. Und nachdem Tut vorbei war, brauchte es meine Stelle so nicht. Die wurde dann wieder aufgehoben, respektive weitergegeben. Und ich stand da kurz auf der Straße und da hat er mir eben angeboten, doch das weiterhin genauso zu tun. Man könnte ja da generell Museen bespielen, Führungen abhalten, mit Vorträgen bestücken etc. Und so sind wir da in diese Stadtführergeschichte reingerutscht quasi.
Also die Stadt ist bei Ihnen zum begehbaren Museum auch ein Stück weit geworden.
Genau, es spielt eigentlich für mich inzwischen praktisch keine Rolle mehr, ob es jetzt alte Ägypter sind, die ich studiere, oder eben die alten Basler, weil das Medium, das Rüstzeug, das man an der Uni mitbekommen hat für die Ägypter, ist genau dasselbe wie fürs Mittelalter in der Stadt Basel, und so mache ich jetzt eben Stadtgeschichte, schaue, was in Basel zu alten Zeiten so alles passiert sind, und die Geschichten, die sind natürlich genauso unterhaltsam wie die aus dem alten Orient.
Sie haben gesagt, das Mittelalter. Spielen sich die meisten oder alle Führungen, die Sie machen, im Mittelalter in Basel ab?
Bei mir schon. Ich sage immer, wenn es dann zu modern wird, dann bin ich einfach der falsche Mann. Also ich habe gern etwas Zeitraum zwischen mir und dem, was ich erzähle. Also ich bin für neuere Geschichte nicht nicht wirklich qualifiziert, und B, muss ich gestehen, es hat mich auch nie wirklich so interessiert. Also ich brauche so 200-300 Jahre dazwischen, dass ich da aufblühen kann, und deshalb sind meine Stadtführungen meistens eben im Mittelalter anzusiedeln.
Wenn Sie so eine Führung durch das historische Basel machen, wer kommt denn da?
Da kommen eigentlich kunterbunt sehr viele Leute aus Basel selbst. Also ein Großteil unserer Kunden sind Baslerinnen und Basler, die einfach die Gelegenheit nutzen, etwas über ihre eigene Vater- oder Mutterstadt zu erfahren. Was mich natürlich ganz besonders freut, dass es eben nicht einfach nur 0815 Touristen sind, sondern dass man sich in dieser Stadt wirklich selbst auch mit der Stadtgeschichte auseinandersetzt. Das ist ein tolles Kompliment. Das sind dann Vereine wie Fasnachtsklicken, haben wir sehr viele, Zünfte sind da. Und das freut uns natürlich, wenn das so ist.
Sie selber sind ja nicht in der Stadt Basel aufgewachsen, sondern in der Ostschweiz.
Das hört man immer noch. Schande. Ja, das
haben Sie auch vorhin erwähnt.
Ja, ja, das heißt, ich habe Primarschule und Kindergarten im Toggenburg in der Ostschweiz absolviert, und das hat mich nach wie vor so kräftig geprägt, dass mein Dialekt immer noch durchschlägt. Aber ich habe mir sagen lassen, es hat schon schlimmer getönt.
Und wieso denn das Interesse für Basel, für die Stadt?
Ja, weil ich natürlich einen Teil meines Studiums in Basel verbracht habe, mich die Stadt Sagen primär auch schon immer interessiert haben, sei es als Religionswissenschaftler, sei es auch privat, da gibt es sehr viele Geschichten, die sind wirklich sackstark, und wenn man natürlich die Geschichten irgendwo auch verorten will, so wie ich es beim Studium eben gelernt habe, da muss man zwangsläufig auch ein wenig Stadtgeschichte betreiben, um das korrekt einordnen zu können.
Ihre Geschichten, Ihre Themen der Vorträge und der Stadtführung, die Sie machen, reichen von der Basler Weihnacht über die Papstwahl im 15. Jahrhundert bis hin zum Bier der Stadt Basel. Eignet sich eigentlich jedes Thema, um eine Stadtführung daraus zu machen oder um die Geschichte einer Stadt zu erzählen?
Also ich behaupte im Grundsatz ja. Weil wenn man versucht, etwas anderes zu machen, als schon alle anderen tun, eben klassische Stadtführungen, dann kann man quasi ein beliebiges Thema rausgreifen, Thema Bier zum Beispiel. Ich trinke selber sehr gerne Bier und deshalb ist das naheliegend, dass ich mal schaue, was gibt es denn für Bier in Basel? Und Basel hat ja in der Tat eine wiederbelebte Biergeschichte, wie es ihresgleichen eigentlich in der Schweiz so nicht gibt. Und schaut man dann zurück in der Vergangenheit, war das auch schon so. Und wenn ich genügend Quellen und Grundstoffe habe, um eine Führung für eine Stunde, eineinhalb Stunden zusammenzustellen, warum soll man das nicht tun? Also da ist es überhaupt nicht angesagt, nur weil es nicht im Geschichtsbuch steht, ist es nicht Geschichte.
Wie können Sie Ihre Forschungen, die Sie eben am Schreibtisch machen, als Stubengelehrter, wie Sie vorhin gesagt haben, denn mit Ihrer Arbeit verbinden? Geht das überhaupt?
Das geht sehr gut. Wie schon gesagt, ich bin immer auf ein wenig Ausgleich aus. Also wenn mir da die Decke dann auf den Kopf fällt, dann gehe ich eben raus, laufe durch die Straßen, durch die Gassen, und bei jedem Spaziergang durch Basel fallen mir auch immer wieder neue Dinge auf, die ich so noch nicht gesehen habe oder nicht erkannt habe. Und dann ist es natürlich immer wieder spannend, mal nachzuschauen, was ist das überhaupt, was ich da sehe.
Also es hat auch ein bisschen mit Ihrer Herkunft zu tun als Altertumshistoriker, ja, als Archäologe. Also mit diesen Augen gehen Sie durch die Stadt.
Das hat mir das Studium eben beigebracht. Also wie nehme ich Quellen auf, wie verarbeite ich alte Stoffe zu etwas Neuem? Mhm. Und das wird jetzt einfach nicht mehr in einem Referat oder in einem Buch gemacht, sondern als Stadtführung.
Mike Stoll, wir sind leider schon am Ende dieser Sendung angelangt. Vielen Dank, dass Sie uns im Studio besucht haben. Zuletzt kommen wir noch einmal zu Ihrer Herzensmusik, zu einem Herzenswunsch. Es ist eine Art Widmung an alle, die gerne rocken. Wenn ich den Titel richtig verstehe, For Those About to Rock heißt es. Und es hat noch einen Zusatz.
We salute you an alle diejenigen, die eben mehr als nur den Durchschnitt hören oder eben erleben wollen. Thank you.
ACDC for those about to rock. Das war der letzte Wunsch in der Sendung Musik für einen Gast mit dem Altertums- und Religionswissenschaftler Mike Stoll. Befragt hat ihn Brigitte Hering.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.